müssen wir drücken. Gut, dann willkommen wieder mal zur Informatik-Zentralübung. Genau, stimmt, beamen sollten wir auch noch. Das wäre eine sehr vorteilhafte Maßnahme. Sehr vorteilhaft wäre das. Sehr, sehr vorteilhaft. So. Naja, gut. Wollen wir mal hoffen, dass man das dann auch sehen kann. Gut, was wollen wir heute machen? Also zunächst mal wollen wir nochmal das von letztem Mal ein bisschen aufklären, was da falsch gelaufen ist. Und dann werden wir heute eine ganze Menge ergänzende Details machen und dann nächstes Mal noch ein bisschen mehr programmieren wieder. Okay, gut. Also schauen wir mal, ob es beamt. Immer, wie Sie ja wissen, halte ich das für das größte ungelöste Rätsel der Informatik, Beamer und Laptops zu verbinden. Aber mit bisschen Glück. Ha, 1, 2, Test. Ah, excelente. Gut, also, vielleicht erinnern Sie sich noch, das letzte Mal hatten wir unter anderem diese kleine Funktion geschrieben, die uns eine Exponentialfunktion berechnen sollte, right? Und da hatten wir jetzt gesagt, naja, prima, hier in diesem Help akkumuliere ich sozusagen meine x für die Potenzen von x und hier unten in Help 2 berechne ich sozusagen on the fly meine Fakultät. Und da haben wir gesagt, das ist wahrscheinlich irgendwie klüger als der Aufruf unserer Fakultätsfunktion. Ja? Aber wir haben gesagt, im Prinzip müsste ja dasselbe rauskommen. Ja? Und zwar diese Annäherung hier an e hoch 5, ja? Beziehungsweise, ja, genau, e hoch 5. Und was wir nicht verstanden hatten, also was ich nicht verstanden hatte, vielleicht haben Sie es ja verstanden in der Zwischenzeit, wer hat es schon verstanden, wo das Problem lag? Das gibt eine sehr gute Note. Bitte jetzt melden. Okay, gut. Macht nichts. Gut, die Klausur habe ich übrigens gestern entworfen. Die ist so leicht, man sollte auch so eine gute Note kriegen können. Aber gut, da gehen die Meinungen ja bekanntermaßen auseinander. Ja? Also ich habe noch jedes Mal übrigens, wenn ich die Klausur geschrieben hatte, vorher waren immer alle ganz freundlich und hinterher standen sie immer so in Grüppchen zusammen und haben mich so immer angeguckt und dann bin ich hingegangen, ja, war es denn schwer? Ja, die war viel schwerer als letztes Jahr, sage ich, wenn die über all die Jahre immer schwerer würde, dann wären wir mittlerweile bei der Fields-Medaille angekommen. Aber gut, da, wie gesagt, die Meinungen gehen da auseinander. Ich finde sie leicht, ja. Aber gut, es will nicht viel heißen. Ja. Gut, perfekt. Gut, jetzt hatten wir also gesagt, im Prinzip sollte jetzt, wenn ich das jetzt einfach so ersetze, also hier statt unserem Help 2 im Grunde genommen, unser Help 3, uns, wenn wir das verwenden und sozusagen die Fakultät in jedem Schritt einfach berechnen, ja, dann machen wir halt vieles doppelt, aber müsste ja eigentlich funktionieren, ja. Weil die Fakultätsfunktion, das hatten wir hier ja schon getestet, die sollte eigentlich einigermaßen funktionieren, ja. Und dann haben wir das gemacht. Gut, ja, ich muss noch speichern, alles klar. Gut, und in dem Fall, wow, es funktioniert sogar. Ja, warum funktioniert es? Weil ich die Methode in der Zwischenzeit verbessert habe, ja. Gut, also Sie sehen, es kommt der gleiche Wert raus wie vorher. Können Sie mir glauben. Was habe ich jetzt anders gemacht? Vorher, ja, war hier die Konstruktion so gewesen, dass wir gesagt haben, Fakultät ist ja immer eine Ganzzahl, und zwar eine positive Ganzzahl. Und dann haben wir hier unser Long verwendet. Ja? Und das war ja irgendwie so ein Datentyp für große, ganze Zahlen. Okay? Und so, ich habe das hier jetzt noch mit einer Datentyp-Umwandlung in Double umgewandelt, ja? Und rechne es jetzt nochmal aus. Und da kommt jetzt 7,2 raus. Ja? Und das war das falsche Ergebnis. So, jetzt wird es ein bisschen mystisch sozusagen, was ist da falsch? Und da lernen wir einiges darüber, wie die Dinge intern funktionieren. Long ist also, wie wir gesagt haben, ein Datentyp für ganze Zahlen. Int war auch ein Datentyp für ganze Zahlen, hatte aber einen beschränkteren Wertebereich. Ja? Jetzt ist der Wertebereich von Long, der also in der Bitzahl abbildbar ist, die für Long bereitgestellt wird, halt auch endlich. Ja? Und diese Fakultäten, wir haben ja, da oben eine Annäherung bis zum 30. Glied gerechnet. Ja? Und da stellt sich heraus, dass 30 Fakultät bereits zu groß ist für Long. Ja? Das heißt, was passiert? Es gibt einen Überlauf. Ja? Das heißt also, sie gehen über den Zahlenbereich raus, der eigentlich da darstellbar ist. Ja? Und dann kommen sie praktisch in die negativen Zahlen. Sie erinnern sich, einer Komplement, zweier Komplement. Ja? Also gerade bei einem zweier Komplement gab es ja im Skript von Herrn Schlichter dieses Rad. Ja? Das heißt also, wir hatten im Skript war das Beispiel mit 4 Bit und da konnten wir halt darstellen, eigentlich ohne Vorzeichen 0 bis 15, ja, aber mit Vorzeichen die Zahlen von 0 bis 7, glaube ich. Ja. Und wenn Sie dann drüber rausgehen, dann landen Sie sofort bei den negativen Zahlen. Also Sie gehen praktisch über das Darstellbare raus. Ja. Und deswegen funktioniert das nicht mehr, denn wir kriegen ständig abwechselnd positive und negative, also da kommt nur Unsinn raus. Deswegen hatte ich das beim Checken in meinem Büro schon weise, wie ich bin, mal ausprobiert, weil ich schon sowas vermutete und habe das Ganze hier auf Double sozusagen umgestellt. Ja? Und jetzt funktioniert es plötzlich wieder. Ja? Warum? Naja, Double sind ja Fließkommazahlen. Ja? Natürlich ist jede ganze Zahl auch einfach eine spezielle Fließkommazahl. Okay? Double kann aber einen wesentlich größeren Wertebereich darstellen, 10 hoch paar hundert oder 100 irgendwas. Das heißt, da kriegen wir selbst unsere 30 Fakultät unter. Ja? Und das ist jetzt nichts, was man sich sozusagen so als Stoff merken muss. Das ist jetzt eher so ein Beispiel, was passiert beim Programmieren, was können da für Fehler passieren. Und leider passieren halt auch manchmal so ein bisschen mystische Fehler, die man nicht so ganz verstehen kann. Ja? Also ich habe in meiner Physik-Diplomarbeit damals mal ein Programm geschrieben, das ich ganz ausgefeilt versioniert habe. Ich habe nämlich immer die letzte Version abgespeichert. Ja? Horrend eigentlich. Und dann irgendwann lief nichts mehr. Was macht der fleißige Physikdoktorand? Er baut die letzte Version auf die vorletzte zurück. So lange, bis er eigentlich die vorletzte, die ja funktioniert hat, wieder hatte. Dachte ich mir, na, irgendwo findet man dann schon den Fehler. Der einzige Unterschied zwischen der dann rückgebauten Version und der letzten, die funktioniert hat, war ein Kommentar. Was? Wieso? Was? Kommentare werden ja vom Compiler rausgeschmissen. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zwischen den Programmen. Sie sind genau gleich. Ja, da habe ich dann mal gedacht, ja, was ist denn jetzt los? So. Und das sind so typische Fehler, die echt mystisch sind. Dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass in der Vorversion schon so viele versteckte Fehler drin waren, dass die Ausführung, wo das dann gespeichert wurde des Programms, liegt ja auch im Speicher. Ja? Und genauso wie die Daten auch im Speicher liegen. Und diese Seitenstruktur, die Herr Schlichter Ihnen erklärt hat, bei der Speicherverwaltung, war halt gerade so, dass es gepasst hat. Und mit dem Kommentar hat es gerade so nicht mehr gepasst. Ja? Es war also was 150 Sachen involviert hat, die Hardware-Architektur, alles Mögliche. Was man in solchen Fällen einfach macht, ist, man fragt jemanden, der sich damit auskennt, habe ich damals auch gemacht. Ja. Also es gibt immer mal wieder so ein paar Sachen, die so ein bisschen mystisch sind. Nicht am eigenen IQ verzweifeln, sondern auch mal akzeptieren, dass die Dinge halt auch einfach scheiße sind. Habe ich scheiße gesagt? Sie sind richtig scheiße. So, gut, also, das merken wir uns und machen jetzt mal hiermit weiter. Ja? Gut, Bildschirmpräsentation ab aktueller Folie. Gut, was wir ja gesagt haben, ist, wir wollen heute nochmal mit den Folien ein paar Details machen. Ja? Im Grunde haben wir eigentlich schon das meiste relativ gut abgedeckt. Wir wissen, es gibt Klassen, es gibt Methoden, Felder und wir wissen auch ungefähr, wie wir programmieren mit if, for und while. Ja, also eigentlich können wir schon die wesentlichen Sachen. Jetzt, was jetzt heute kommt, sind Dinge, die man zum Teil, die wirklich wichtig sind für das Verständnis vom objektorientierten Programmieren, aber zum Teil auch einfach Details, die ich, Schrägstrich der Alex, auf die Folien gepackt haben, um halt eine gewisse Vollständigkeit zu erzielen. Ja, also auch so eine gewisse Referenz. Ja. Das heißt, wenn Sie mal, fiktiver Fall, in der Bachelorarbeit irgendwas programmieren müssten und Sie würden dann sagen, ah, der alte Crow, der hat uns doch damals, und Sie gehen zurück, dann finden Sie vielleicht gewisse Sachen und sagen dann, ja, das hat uns der Crow aber nicht erklärt, deswegen wollen wir eigentlich alles mal erwähnen. Ich weise Sie schon darauf hin, wo es dann wichtig wird. So, das hatten wir letztes Mal schon angefangen, unsere Klasse Fahrrad und unsere Klasse Mountainbike, die von Fahrrad abgeleitet ist. Und das einzig Neue, was wir hier hatten, war dieses Ding hier bei Fahrrad und dieses Ding hier bei Mountainbike. Ja, das sind Konstruktoren, die werden wir gleich noch anschauen. Ansonsten alles die Sachen vom ersten Beispiel. Und wir haben auch gesagt, was ist denn nun die generellstmögliche Geschichte hier bei dieser Klassendefinition. Okay, gut. Also hauptsächlich muss man das Schlüsselwort Class benutzen, dann muss man dem Ding einen Namen geben. Es sollte ein Großbuchstabe mit einem Großbuchstaben beginnen. Und dann kann man noch eine Superklasse angeben, muss man nicht. Ja. Und man kann verschiedene Interfaces angeben, die diese Klasse implementiert. So, ich möchte gerne meinen Cursor zurück. Vielen Dank. Microsoft, I love you. Müsste man eigentlich mal der Gates-Stiftung irgendwie sagen, so for the humanities. Sie das mal ändern, nervt mich. Na gut, okay, gut. Und dann folgen hier in geschweiften Klammern die Field Declarations, die Konstruktoren und die Methoden. Ja? Und diese Modifier können sein Public, Protected, Private, Static, Final oder Abstract. Schauen wir uns zum Teil zumindest mal nachher noch an. Brauchen wir aber, ist jetzt nicht wahnsinnig wichtig für uns. Ja? Gut, dann wissen wir die Felder, die Fields, die können wir halt entsprechend deklarieren. Das heißt, wir haben auch hier Modifiers, wie zum Beispiel hier Public. Ja, es kann also auch wieder Public, Protected, Private, Static oder Final sein. Wir haben einen Typ und einen Name. Und der Typ kann sowohl ein primitiver Typ sein, wie jetzt Int oder Long oder Double, oder ein Referenztyp wie B, String oder Arrays, irgendwas Komplizierteres, irgendwas Objektartiges. Okay? Gut. Und das war halt jetzt in der abgeleiteten Klasse einfach ein zusätzliches Feld. Wir wissen ja, die erbenden Klassen erben alles, was die Oberklasse auch hat. Alle Methoden und alle Fields. Und fügen möglicherweise noch welche hinzu oder ändern manche. Das sehen wir heute noch. Ja? Dann haben wir gesagt, ja, wie deklarieren wir denn jetzt die Methods? Auch hier haben wir wieder Modifier, Public bis Abstract. Ja? Wir haben einen Return-Wert, ja? Also ein Return Type. Das heißt, so eine Methode, da haben wir jetzt ganz oft am Anfang Void als Return Type gehabt. Das sagt uns einfach, diese Methode gibt gar nichts zurück. Void heißt ja leer, nichts, ja, auf Deutsch. Und man kann aber jetzt auch zum Beispiel hier Int, Double, B, Bicycle oder sonst was als Return Type angeben. Und damit ist einfach nur gesagt, diese Methode gibt uns, die wir sie dann irgendwann mal aufrufen, ein Int, Double, B, Bicycle und so weiter zurück. Ja? Dann hat die Methode einen Namen und sie hat eine Parameterliste. Das sind einfach die Eingabegrößen. Das haben wir jetzt bei Expo zum Beispiel implizit schon gehabt, weil wenn ich E hoch X berechne mit so einer Method, so einer funktionsartigen Method, dann muss ich das X der Methode ja auch geben. Ja? Und das machen wir hier in dieser Parameterliste. Das heißt, die Parameter selber sind auch wieder Typ und Name, kriegen wir noch. Also einfach die ganzen Variablen, die ich da reinstecken will, ja, beziehungsweise ihre Werte, wie wir später sehen. Dann gibt es noch ein Throws Clause, das hat mit der Ausnahmebehandlung zu tun. Wenn also was Unvorhergesehenes passiert, kann diese Methode sagen, hallo, bei mir ist was Unvorhergesehenes passiert, bitte kümmere dich. Wer kümmert sich? Der die Methode aufgerufen hat. Ich glaube nicht, dass wir dazu noch kommen, einfach der Vollständigkeit halber. Ja? Gut. Und dann auch wieder hier geschweifte Klammern. Ja, habe ich vorhin eckige gesagt, ich meinte geschweifte. Ja. Also geschweifte Klammern hier in Rot und dazwischen steht eine Menge von Statements. Ja. Also Statement, Stern, das ist so ein bisschen so eine Jargonsprache, reguläre Ausdrücke, heißt halt ganz oft viele Statements. Okay? Und das ist sozusagen dann die Implementierung, das Programmstück, was dieses Verhalten, diese Methode auch wirklich implementiert, haben wir bei Expo halt auch schon gesehen. Ja? Gut, jetzt, was sind diese, Verzeihung, offene Lungentuberkulose, was sind die Constructors? Okay, erstmal, um zu verstehen, was sie sind, wenn ich jetzt so eine Klasse habe, ja, nehmen wir mal an die Bienen, ich glaube, ich habe es letztes Mal auch schon erklärt, ja, dann kann ich natürlich sagen, Bee, Maya, ergibt sich aus New Bee, Klammer auf, Klammer zu. Ja? Das ist der sogenannte Default Constructor, den gibt's immer. Das heißt, Sie bauen einfach eine Biene ohne irgendwas. Sie hat dann die Felder, die Sie in der Klasse deklariert haben, und sie kann die Methoden, aber es ist noch nichts weiter geschehen. Es ist sozusagen so eine, 0815 Biene, die halt steht halt einfach da und ist irgendwie nichts. So, also ist noch nichts Dolles. Jetzt mit dem Constructor können Sie genau sagen, was im Moment der Konstruktion dieses Objekts, also wenn Sie New Bee machen oder New Bicycle oder was auch immer, was dann da passieren soll. Das heißt, es ist im Grunde nur eine Methode, ja, also ein Stück Programm, das sagt, wie initialisiere ich praktisch mein Objekt? Was tue ich, nachdem ich den Rohbau hingestellt habe? Ja? Wie möbliere ich das Ding sozusagen? Ja? Also Hausplan, Haus, Rohbau, fertig. Sie können ein Haus bauen, ja, mit all dem, was dazugehört, aber Sie haben noch nichts wirklich Nettes da eingerichtet. Ja? Und mit den Sachen können wir das machen. Und diese Konstruktoren tragen den Namen der Klasse. Ja? Also wenn das Ding hier Bicycle heißt, dann heißt der Konstruktor auch immer Bicycle. Es muss genau derselbe Name sein. Und da gibt es auch eine Menge von Input-Parametern und auch wieder Modifier. Ja? Es gibt keinen Return-Type, weil ein Constructor per Default natürlich ein Objekt dieses Typs, also dieser Klasse, zurückgibt. Ja? Also weil er ja das Objekt quasi konstruiert, sozusagen. Und ja, ich kann jetzt hier beispielsweise eine Konstruktion machen, indem ich diesen Gang und den Startspeed irgendwie auf bestimmte Werte setze. Also andere als die ich hier defaultmäßig deklariert habe. Ja? Kommen wir gleich noch drauf. Für Mountainbike ist das dasselbe. Da gibt's hier noch so ein spezielles Konstrukt. Das heißt, wenn ich ein Mountainbike kreiere, ja, da will ich erstmal alles machen, was man tut, wenn man ein Fahrrad kreiert. Und dann will ich noch spezielle Sachen machen. Das heißt, der Constructor von Mountainbike ruft den Constructor von Bike auf. Und zwar einfach mit dem Schlüsselwort super. Ja? Also für Oberklasse. Okay? Das kriegen wir aber gleich noch. So. Also, wozu brauchen wir denn nun Konstruktor? Ja, bitte sehr. Welche Sequenz er ist. Also ich erkenne den Konstruktor in meiner Klassendefinition daran, dass das eine Methode ist, die genauso heißt wie die Klasse. Das ist immer ein Konstruktor. Ja? Bitte was? Ja, also dass er keinen Return-Type hat und heißt wie die Klasse. Ja, das ist das Wesentliche. Daran erkenne ich den Konstruktor. Also warum brauchen wir das? Wir wollen eine auch semantisch konsistente Initialisierung der Objekte haben. Kommt gleich noch ein Beispiel. Und möglicherweise wollen wir eben mit dem grünen Stichwort super, was da unten in der Nähe des Cursors steht, auch noch eben diese Oberklassen Konstruktoren auch noch aufrufen. Ja? Also ein Tandem ist ein spezielles Bicycle. Ja? Und wenn ich ein Tandem baue, dann mache ich erstmal all das, was ich mache, wenn ich ein Fahrrad baue, plus Number of Drivers auf N setzen. Ja? Und Was wir schon sehen ist, offensichtlich hatten wir am Anfang, als wir die Bienen hatten und die Bicycles, hatten wir überhaupt keine Konstruktoren definiert, right? Da war nie die Rede von sowas. Warum? Weil jede Klasse, wie eben schon gesagt, einen Default Constructor hat. Der hat keine Parameter und heißt wie die Klasse. Damit kann ich immer so ein Objekt bauen. Der ist implizit eingebaut sozusagen. Jetzt kann ich, wie zum Beispiel hier bei Bicycle, auch noch mehr als einen Konstruktor machen. Ich kann so viele Konstruktoren machen, wie ich will. Das sind einfach spezielle Konstruktoren für spezielle Anwendungsfälle sozusagen. Ja? Also der erste hier, Bicycle, der hat schon mal drei Parameter, C, S und G, wo ich mit Hilfe derer ich meine Cadence, Speed und Gear auf Anfangswerte setzen kann, so wie ich es mag. Ja? Okay, gut, überredet. Mache ich mal das, was man irgendwie vor 10 Jahren mit den Handys gemacht hat, also ich nicht, aber andere Menschen. Ja, man konnte immer so spezielle Charaktereigenschaften deduzieren von Leuten, die ihre Handys so getragen haben. Naja, gut. Ich kann aber auch sagen, dass ich ein Bicycle, einen Konstruktor will, der sich nur mit dem Gang beschäftigt und ansonsten alles defaultmäßig macht. Das ist der zweite. Der nimmt nur int g als Parameter, ja, und setzt die übrigen Werte auf irgendwas, was er für richtig hält. Ja, also auf 0 zum Beispiel oder auf 10 oder auf was auch immer. Ja, also hier auf 2 mal 0. Okay? Das heißt, Sie können so viele Konstruktoren bauen, wie Sie möchten. Und jeder, der Ihre Klasse benutzt, kann sich aussuchen, welchen er gerne haben will. Ja? Und wir haben, wie gesagt, oft den Default-Konstruktor benutzt. Das ist auch das, was man eigentlich schon typischerweise auch macht. Ja? Also, nehmen wir mal hier ein Beispiel. Wir haben also eine Klasse Person, ja? Hat einen Vornamen, einen Nachnamen und eine Steueridentifikationsnummer. Ja? Wie können wir das benutzen? Naja, Person P1 gleich New Person. Was haben wir hier gemacht? Wir haben den Default-Konstruktor benutzt. Was da passiert ist, dass offensichtlich, weil ich hier keine Defaults angegeben habe, sind die Werte undefiniert. Ja? Also ich habe einen rohen Mensch kreiert, der keinen Namen hat und keine Steuernummer. Ja? Dann kann ich natürlich hingehen, weil das hier implizit Public Fields sind, ja, oder sagen wir mal nicht public, aber solche, die auf jeden Fall im Allgemeinen zugreifbar sind, kann ich den First Name, Last Name und Text Ident irgendwie setzen, wie ich Lust habe. Ich kann es auch für eine Person P2 machen und kann den auch setzen. Tja, aber was passiert denn hier? Manchmal weiß man halt irgendwie nicht so richtig, was man mit den ganzen Fields anfangen soll. Ja? Bei einer komplizierten Klasse, die irgend so ein Nerd programmiert hat, da mag es ganz komische Felder geben, wo man keine Ahnung hat, wie man die setzt. Also sollte doch der Nerd irgendwie darüber bestimmen, wie man die setzt. Ja? Und TaxIdent, da kann halt vorkommen, ja, shit, ich habe jetzt hier irgendwie offensichtlich beiden die gleiche Steuernummer gegeben. Jetzt will ich aber, dass Steuernummern immer eindeutig sind. Ja? Und das kann ich zum Beispiel machen, indem ich jetzt einen Konstruktor zur Verfügung stelle, der jetzt diese drei Fields, die jetzt hier sind, als Parameter nimmt, ja, und dann entsprechend auf die Werte setzt, die ihm hier übergeben werden, ja. Und hier unten kann ich jetzt diesen Stunt machen und überprüfen, ha, diese Nummer, die mir der Mensch geben will, der mich gerade konstruiert oder das Programm, ist die denn überhaupt eindeutig? Ja? Und wenn das der Fall ist, dann übernehme ich die, ansonsten gebe ich irgendwie eine Fehlermeldung raus. Ja? Also wir hatten System Out Print Line, System R ist halt nicht der Ausgabe, sondern der Fehlerstrom. Kann man auch nehmen, interessiert uns jetzt aber nicht. Ja? Und wir sehen hier auch schon eine Geschichte, die vielleicht manchen so ein bisschen irritieren mag, nämlich die Frage, ja, muss da jetzt nicht das Ding, wo gerade der Cursor drauf zeigt, muss das Ding nicht auch First Name heißen? Es heißt aber nur F Name. Ja, ich könnte das Ding auch Horst nennen oder P1 oder P1 ist schlecht wegen unten oder F17, ist völlig wurscht. Das ist einfach nur ein Name, der in der Methode, gleich ob das ein Konstruktor oder irgendwas ist, einfach benutzt wird. Ja? Das heißt, FName ist was, wo ich einen Wert kriege, ein Objekt vom Type String. Das kann ich hier drin benutzen. Und was ich machen kann, ist, ich kann das Field des Objekts, über das wir gerade reden, auf diesen FName setzen. Ja? Und da erinnern wir uns, Referenztypen, sowohl FName zeigt auf einen String, als auch FirstName. FirstName zeigt halt noch auf gar nichts, kann aber auf einen String zeigen. Ja? Und mit dieser Zeile, FirstName ergibt sich aus FName, lasse ich FirstName, das heißt das Field des Objekts, was ich gerade konstruiere, auf FName zeigen, auf das Objekt, was mir hier übergeben wird. Ja? Das heißt, Sie können hier frei die Namen wählen und frei machen damit, was Sie wollen. Okay? Und das ist jetzt halt der Vorteil von so einem Konstruktor. Sie können jetzt hier Sachen überprüfen. Ja? Sie geben nicht alles sozusagen frei und stellen jedem anheim, das so zu benutzen, wie er will. Ja? Jetzt nochmal ein Wort, warum machen wir das überhaupt? Warum schränken wir denn Leute ein? Wir könnten doch sagen, alles public, macht, was ihr wollt. Antwort, weil Menschen eben Fehler bei der Benutzung machen. Und jedes Computersystem muss fehlertolerant designt sein. Ja? Ansonsten könnte ich Ihnen auch auf Ihr iPhone irgendein Linux drauf spielen und ein Command Prompt. Ja? Blink, blink. Blink, was? Ja, da gibt doch Befehle ein, mach's doch, ja. Das ist halt Unsinn. Ich meine, da kann man einen Fehler machen, das ist irgendwie Quatsch, deswegen gibt's da ein UI, wo man drauf batschen kann und dann passieren Wunderdinge, ja. Oder auch nicht. Ja, bei mir passiert erstmal gar nichts. Immer warten, ja. Ich hasse es. Gut. Wie auch immer, ja. Und, jetzt kann ich zum Beispiel noch einen zweiten Konstruktor bauen, der sich mit Tags Identifiern gar nicht sozusagen übergabemäßig auseinandersetzt, der sagt, pass auf, wenn ich eine Person baue, ja, dann will ich nur den First und den Last Name wissen, um die Tags-Ident kümmere ich mich schon, lieber Aufrufender. Ja. Und da kann ich zum Beispiel jetzt sagen, um jetzt hier nicht überprüfen zu müssen, ob das in Ordnung ist, ich mach's in Ordnung, indem ich wieder eine Methode benutze, die mir einen eindeutigen Tags-Identifier auch wirklich macht. Ja, das ist also Verantwortung kapseln im Prinzip. Ja. Vielleicht ist jemand, der diese Methode benutzt, überhaupt nicht an Steuern interessiert. Der will nur Menschen kreieren, um irgendeine Social Networking Simulation zu machen. Ja. Was interessiert den da die Tagsnummer? Und dann kann der sagen, mich interessiert's nicht, ich nehme den zum Beispiel. Ja. Gut. Und eben welcher Konstruktor aufgerufen wird, hängt einfach davon ab, was nach dem New steht. Ja? Das heißt, hier unten sehen wir, gibt es jetzt verschiedene Arten, die Persons zu machen. Also vorher hatten wir den Standardkonstruktor benutzt, ja? Deswegen auch diese runden Klammern, ja? Das ist einfach ein normaler Methodenaufruf im Grunde genommen. Ja? Und hier hatten wir jetzt schon diesen mit den drei Parametern benutzt. Ja? New Person, Klammer auf, jetzt kommen hier drei Werte, ja, die oder drei Variablen, die diese Werte darstellen. Ja, also hier sind es alles Literalwerte praktisch. Und ich kann natürlich jetzt auch die neuen Konstruktoren benutzen, die jetzt entweder drei Parameter haben, wie der rote, oder zwei, die nur zwei haben. Ja. Also welche aufgerufen wird, hängt halt nur davon ab, was ich hinter dem New mache. Ja, gut. So, jetzt müssen wir uns noch mal ein bisschen mit Parametern beschäftigen. Also ich bin ja Ihnen ja eigentlich die Sache mit den Parametern immer noch ein bisschen schuldig. Ja? Die haben sich so eingeschlichen bei uns, ohne dass wir jetzt wirklich mal ganz genau gesagt haben, was da passiert. Ja? Also, okay. Beispiel ist diese Methode do something. Die hat drei Parameter. Int, double sind zwei Primitive und ein Referenztyp, einen SumClass. Ja? Und da wird irgendein Unsinn damit gemacht. Und zurückgegeben wird wieder irgendein Integer, hier als Rückgabewert. Ja? Und das nennt man halt eben auch den Method Body. Okay, so ist es halt. Jetzt, was passiert? Ich nehme mir außerhalb dieser Methode, egal wo, irgendwo im Programm, sage ich mir, ich will eine Variable x definieren, primitiver Typ, und die auf 1 setzen. Ja? Dann will ich mir ein SumClass-Objekt machen, SumObject genannt, mit dem Default-Konstruktor. Und jetzt will ich mir ein y machen, und das soll das Ergebnis sein von dem Methodenaufruf doSomething. So, was stecke ich jetzt hier rein? Ich sage, ich stecke x rein, 2,345, und meine Referenz auf SumObject. Ja? Das stecke ich da jetzt einfach rein. Und was jetzt passiert ist, gut, was soll das hier mit dem x? Was passiert? In dem Moment, wo ich die Methode aufrufe, wird der Wert von x bestimmt, das ist in dem Fall 1, und der wird an die Stelle einfach übergeben. Genauso, deswegen kann ich hier x reinschreiben. Hier wird also nicht irgendwie die Variable übergeben oder so, sondern da wird nur der Wert bestimmt, den die Variable hat, und der wird dann übergeben. Fertig. Ja? Hier übergebe ich direkt einen Wert. Ja? Kann ich auch machen. Ich könnte auch hier wieder einen Variablennamen reinschreiben, der einen Double-Wert hat. Ist völlig wurscht. An der Stelle muss nur irgendwie ein Wert hin. Ja, egal, was für eine komplexe Expression ich da habe, die muss zu einem Wert, zu einem Value auswertbar sein, und die kann ich da reinschieben. Genauso wie SumObject, ja, das ist ja eine Variable vom Typ SumClass, ja, und die zeigt auf ein Objekt dieser Klasse SumClass. Ja. Und diese Referenz, ja, die hat auch einen bestimmten Wert. Das war diese Speicherstelle, an der die Fields stehen und wo man auf die Methods nachher kommt und so weiter. Ja. Das war das, was wir immer mit Telefonnummer gemeint haben. Es gibt einen Mensch, der ist komplex, der hat ein komplexes Verhalten, eine Frisur, irgendwie ein Hemdlein, grün und so weiter. Und die Telefonnummer ist nur ein Hinweis auf den. Ja. Und mit der Telefonnummer kann ich sozusagen auf Verhalten dieses Menschen zurückgreifen. Ich kann mit ihm reden, ich kann mich mit ihm verabreden, ich kann ihn fragen, welche Farbe dein Hemdlein hat und so weiter. Ja? Und diese Telefonnummer ist einfach ein Wert. Ja? Und der wird hier übergeben. Okay? Das heißt, das Prinzip heißt Call by Value. Call, der Aufruf der Methode. Und es werden alle Parameter nur anhand ihres Wertes übergeben. Anhand von sonst gar nichts. Okay? Und das ist durchaus auch für die Variablen von Referenztypen der Fall. Was ich hier übergebe, ist nur die Telefonnummer und nicht irgendwie das ganze Objekt. Ja? Das ist wichtig. Warum? Weil wir sehen werden, dass die Variablen, die in so einer Methodendeklaration oder Definition hier drin stehen, inklusive derer, die übergeben werden, die sind nur lokal in dieser Methode gültig. Ja? Das heißt, was passiert, wenn, nehmen wir mal an, ich gebe Ihnen meine Telefonnummer. Was können Sie machen? Sie können die Telefonnummer nehmen, zerknüllen und sagen, oh, der Gro, hepp, weg, ja, nett. Aber damit haben Sie ja nicht mich weggeschmissen, sondern nur meine Telefonnummer. Ich als Mensch bleibe vollkommen unbeeindruckt von dem Umstand, dass jemand meine Telefonnummer weggeschmissen hat. Ich kann 100 Leuten meine Telefonnummer geben. Manche rufen an, ja, manche schreien ins Telefon, manche sagen, was hat dein Hemdlein für eine Farbe, ja, und andere schmeißen sie weg, ja, oder zählen 15 dazu und rufen dann irgendwen an, ja. Also man kann lokal mit diesen Werten machen, was man will, ja. Das heißt also insbesondere, wenn ich hier das X übergebe, und das x irgendwo in der Methode, also Primitive Parameter 1, wird ja hier auf 0 gesetzt. Ja? Das heißt, man könnte ja denken, dass dann auch außerhalb x nicht mehr 1 ist, sondern weil es ja hier auf 0 gesetzt wird, 0. Stimmt aber nicht. Was hier reinkommt, ist nur der Wert von x, und der wird jetzt hier in der Methode Primitive Parameter 1 genannt. Man hätte ihn auch Maya oder F17 nennen können. Das ist nur ein Name für diesen Wert, also wieder eine Variable, die wir hier drin nutzen können. Nichts weiter. Und wenn ich diese Variable, die hier drin gilt, ja, und die diesen Namen hat, auf 0 setze, habe ich noch lange nicht x auf 0 gesetzt. Ja. X hat außerhalb irgendeinen Wert, das ist fertig, das behält den Wert auch. Wenn die Methode aufgerufen wird, wird nur der Wert bestimmt und der geht an die Methode. Ja, wie die Telefonnummer zum Beispiel. Und was die, wenn die Methode die Telefonnummer wegschmeißt, ist deswegen der Mensch außerhalb noch gar nicht geändert. Ja? Was wir aber machen können, ist, wir können selbstverständlich, können wir die Telefonnummer benutzen, ja, um an dem Sum-Object Änderungen vorzunehmen. Ja? Das heißt, in dem Beispiel, ich bin ein Mensch, ja, und Sie sind die Methode, ich gebe Ihnen die Telefonnummer, Sie machen irgendwas, rechnen irgendwie rum, dann nehmen Sie die Telefonnummer, rufen bei mir an und sagen, Gro, ich kann deine grünen Hemdchen nicht mehr sehen, du ziehst jetzt ein gelbes Hemdchen an, verstanden? Okay, gut, dann der Gro, der Echte, der hier dann steht, sagt, na gut, ja, und zieht ein gelbes Hemdchen an. Dann ist die Methode vorbei, Sie gehen weg, ich habe aber immer noch ein gelbes Hemdchen an. Ja? Das heißt, Sie können, das nennt man einen Seiteneffekt einer Methode. Ja? Das heißt, mit dieser Telefonnummer können Sie natürlich das Objekt schon irgendwie ändern. Die primitiven Typen, deren Werte Sie übergeben, ja, die Variablen, da können Sie nicht ran. Ja? Das ist ja auch logisch, ja? Weil da gibt es ja nur den Wert als Übergabe. Ja? Und die Telefonnummer ist auch ein Wert, sozusagen der Wert, der auf das Objekt zeigt. Das ist das. So, gut, machen wir mal ein Beispiel für diese Seiteneffekte. Ja? Also, wir haben eine Methode do something else und die nimmt ein Array als Parameter. Können wir ja auch machen. Ja? Und diese Arrays sind selbst wieder Referenztypen. Das heißt, so Dinger mit Telefonnummern. Ja? Gut, und wenn ich jetzt in dieser Methode ein Array kriege, ja, egal wie lang das ist, das weiß ich gar nicht an der Stelle, dann kann ich hingehen und kann sagen, ich setze alle Werte dieses Arrays, was ich gekriegt habe, auf 47. Ja, so. Jetzt habe ich aber, was kriege ich denn hier? Nehmen wir mal an, Ref-Parameter, ja, oder hier starten wir beim Aufruf. Ja? Also wir machen uns ein Array und das ist offensichtlich 5 lang. Und SumArray 0 ist 1, SumArray 1 ist 2 und so weiter bis SumArray 4, was 5 ist. Ja? Hier kommen nicht etwa die Werte 1, 2, 3, 4 und 5 an. Genauso wenig, wenn ich ein Fahrrad übergebe, kommen auch nicht die Werte Cadence, Speed und Gear an. Sondern das Einzige, was ankommt, ist die Telefonnummer von dem Array. Ja? Das heißt also irgendwas, was auf das Array zeigt. Und auf das Array zeigen heißt zum Beispiel die Adresse des ersten Elements. Ja? Das ist zum Beispiel in C so. Ja? In Java im Prinzip eigentlich auch. Ja? Aber wichtig, hier ist nur eine Telefonnummer. Ja? Jetzt können Sie aber mit der Telefonnummer was machen. Sie können also sozusagen bei dem Array anrufen und sagen, hallo, nimm mal dein ites Element und setz es auf 47. Ja, dann macht das Array das auch. Und das ist ein typischer Seiteneffekt. Wenn Sie jetzt hier Ref-Parameter auf Null setzen oder irgendwie diese Telefonnummer wegschmeißen, das interessiert das Array außen nicht. Ja, aber wenn Sie es anrufen und sagen, setz dein ites Element auf 47, ja, dann macht es. Genau wie der Crow sich ein gelbes Hemdchen angezogen hat. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt hier innen drin, oder was heißt nicht innen drin, hier habe ich ja irgendwo einen Aufrufkontext, irgendein Stück Programm. Ja? Wenn ich jetzt hier eine Vorschleife mache und über mein SumArray, was ich ja hier auch definiert habe, drüber iteriere und das ausgeben lasse, dann ist es überall 47, weil ich ja hier intern sozusagen bei jedem Element angerufen habe oder anders gesagt, ich habe dem Array gesagt, setz jedes Element im Prinzip auf 47, nach und nach in der Vorschleife. Ja? Das heißt, da ist was passiert, was ein ganz typischer Seiteneffekt ist. Ja? Das ist genauso wie mit dem gelben Hemdchen, nur halt jetzt am Beispiel von Arrays. Und das ist wirklich zentral und wichtig zum Verstehen, wie Objektorientierung oder überhaupt prozedurales Programmieren funktioniert. Ja, Prozeduren oder Methoden waren einfach nur kleine Programmstücke, die ich aufrufe, wenn es mir gerade passt. Ja? Und an diese kleinen Programmstücke wird alles mit Call-by-Value übergeben. Die machen irgendwas damit, geben entweder einen Rückgabewert zurück mit dem, was sie gekriegt haben und dem, was sie ausgerechnet haben, oder sie ändern über Seiteneffekte irgendwas an den Objekten, deren Telefonnummern sie haben. Ja? Das ist das Einzige, was passiert. Ja? Es gibt in anderen Sprachen gibt es noch Call by Reference. Ja? Das werden wir aber nicht besprechen, das verwirrt jetzt nur. Bei uns gibt es nur Call by Value, fertig, Ende. Ja? Cool. Und das ist nochmal die Erklärung mit dem Sum Array. Ja? Sum Array ist die Telefonnummer, also praktisch das. Und es zeigt jetzt irgendwie auf die ganzen Elemente von Sum Array, die vorher 1, 2, 3 und so weiter waren. Ja? Und unser Referenzparameter, dieses Ding, bekommt an der Stelle, wo die oder sobald die Methode aufgerufen wird, praktisch dieselbe Telefonnummer mitgeteilt. Und es zeigt beides dann auf Array. Okay, damit kann ich also diese Seiteneffekte machen. Und wenn die Methode fertig ist, ja, das heißt also, wenn ich jetzt hier angekommen bin, dann wird alles weggeschmissen, ja, die Parameter, die übergeben wurden und alle Variablen, die intern deklariert wurden. Das Einzige, was übrig bleibt, ist der Return Type, wenn es denn einen gibt. Ja? Und die Seiteneffekte. Ja? Aber das ist was Implizites sozusagen. Ja? Die Variablen der Methode, die Parameter und alles, was drin passiert, wird weggeschmissen. Ende, aus, Schluss, tschüss. Ja, ja, so ist das Leben. Gut. Sorry. Jetzt gibt's bei den Referenztypen noch eine Geschichte, die wirklich einfach zu verstehen ist. Wenn ich was will, was auf gar nichts zeigt, ja, dann gebe ich ihm den Wert Null. Null ist sozusagen eine Telefonnummer, die so eine Standardtelefonnummer, wo niemand dran geht, ja, im Grunde genommen. Und wenn ich jetzt, also hier habe ich zum Beispiel mein Bike 1, ja, das ist die Telefonnummer von Bike 1, von dem Objekt, und die zeigt auf diese Fields zum Beispiel, also auf das Objekt, wenn Sie so wollen, ja. Und Same Bike zeigt auch auf dasselbe Objekt, ja. Wenn ich jetzt Same Bike auf 0 setze, ja, was mache ich? Ich sage einfach, vorher war Same Bike die Telefonnummer vom Fahrrad, Bike 1 war auch die Telefonnummer vom genau selben Fahrrad, ja. Und ich setze jetzt einen dieser Zettel mit der Telefonnummer auf die Nummer, wo eh niemand rangeht. Interessiert das Fahrrad? Nein, natürlich nicht, ja. Weil es mich genauso wenig interessiert, wenn Sie meine Telefonnummer wegschmeißen würden. Ist wurscht, interessiert mich nicht als Objekt, ja. Nur Sie können dann natürlich nicht mehr bei mir anrufen. Das ist der Fehler. Oder was heißt der Fehler? Das ist, vielleicht wollen Sie das. Ja, okay, gut. So, sorry. Bei den Return-Typen, ja, ist es so, wenn unsere Methode, wie zum Beispiel hier eine Methode, die die Fakultät wieder berechnet, ja, die hatten wir im Prinzip schon mal programmiert, da haben wir gesagt, ja, gehen wir mal long zurück. Long ist der Wert für große Ganzzahlen. Was ich dann immer machen muss, am Ende muss ich mit dem Schlüsselwort return tatsächlich auch irgendwas zurückgeben. Das heißt, wenn ich mich hinstelle und sage, ich verkaufe heiße Würstchen, ja, und Sie kommen zu mir und sagen, geben mir 2 Euro und sagen, ich hätte gern Würstchen, ja, dann muss ich Ihnen das auch geben. Ja, ich kann nicht sagen, weil dann würden Sie sich sagen, sag mal, spinnt der, steht da ein Zettel dran, hier Würstchen, ja, und wenn ich Ihnen die 2 Euro hingebe, macht er nichts. Ja, so ein Vollidiot. Ja. Um kein Vollidiot zu sein, als Methode muss man, wenn man sagt, dass man was zurückgibt, muss man es auch zurückgeben. Ja, so ist das. Man muss. Man kann sich's nicht aussuchen, okay? Und hier auch wieder hier ist also nach dem Return steht irgendwas und dieses irgendwas ist einfach wieder ein Wert, ja? Also eine Expression, die zu einem Wert evaluierbar ist. Okay? Die wird dann halt an diese Stelle zurückgegeben. Beispiel: Was ist die Stelle zurückgeben? Ich definiere mir hier ein Long, nenne es X und sage, das soll sich ergeben aus der Ausführung der Methode Faculty. Mit dem Inputwert 5. Ja? Und dann, sorry, geht, also an der Stelle vom Programmcode weiß der Rechner, aha, ich soll also x irgendwas, irgendeinen Wert geben. Ha, aber um den Wert zu kriegen, muss ich erstmal Faculty aufrufen. Von Faculty weiß ich aber, Faculty gibt mir Würstchen, also Longs, okay? Und dann kann ich hier Faculty ausführen und kriege mein Long zurück. Fertig, ja? Und dieser Wert ist dann hier das an der Stelle, was hier zurückgegeben wird, und das kann ich dann meinem X zuweisen und mit der nächsten Zeile weitermachen, ja? Das ist immer das, wie man Methoden aufruft. So, tut. Gut. Das war jetzt ein primitiver Rückgabewert, ja? Man kann aber selbstverständlich auch Referenztypen zurückgeben. Wie macht man das? Naja, go get a bike ist offensichtlich eine Methode, die mir Fahrräder erzeugt, ja? Und wie macht's das? Naja, wenn man genügend Kohle hat, erzeugt es ein neues Fahrrad und returnt das. Wenn man nicht genügend Kohle hat, returnt es den Wert null, also die Telefonnummer, wo nie jemand rangeht. Ja? Und wenn man genug Geld hat, wird mit New Bicycle ein Fahrrad konstruiert, ja, mit dem Default Constructor. Und da wird eine Telefonnummer erzeugt von dem Fahrrad und die kann ich dann dahin zurückgeben, wo ich aufgerufen werde. Ja. Ja, ja, also das ist gut, ich meine, wenn Sie jetzt sozusagen, hier rufen Sie ja wieder eine Methode auf, ja? Das heißt, der Geldbetrag spielt an der Stelle jetzt ja keine Rolle. Sie sagen einfach nur, ich will eine Methode aufrufen, die mir sagt, ob ich genügend Kohle habe. Das machen Sie ja am Geldautomaten auch. Da passieren ja eine ganze Menge Aufrufe wieder, bis klar ist, wie viel Kohle Sie haben. Richtig. Ich muss die Methode, wo an check for sufficient funds, muss ich auch irgendwo definiert haben. Ja? Oder sie ist zum Beispiel in der Java Class Library irgendwo drin. Hat schon mal jemand anders für mich definiert. Okay? Und das heißt, ich kann also da, wo ich diese go get a bike Methode aufrufe, kann ich sagen, ich deklariere ein Fahrrad und sage, bike ergibt sich aus dem, was passiert, wenn ich go get a bike aufrufe. Und da kriege ich also eine Referenz, eine Telefonnummer von einem neuen Fahrrad, was hier drin erzeugt wurde und kann es an Bike zuweisen. Ja? Jetzt können Sie sagen, ja Moment, du hast doch gesagt, alles, was in der Methode gemacht wird, wird doch weggeschmissen. Alle Variablen. Ja, ja, alle Variablen werden weggeschmissen. Hier am Ende, ja, wird auch praktisch die Telefonnummer des neuen Fahrrads weggeschmissen, aber vorher übergebe ich sie ja noch an den, der mich aufgerufen hat. Und dann vergesse ich sie. Ja? Also wenn ich die Methode bin, ich mache ein neues Fahrrad, kriege eine Fahrradtelefonnummer, also eine Referenz, und nachher vergesse ich alles wieder. Meine Funds, irgendwas, was ich lokal deklariert habe, Ausschluss, tot. Ja? Aber die Telefonnummer übergebe ich, bevor ich alles vergesse, als Return Type. Das heißt, das Objekt wurde irgendwo erzeugt und es gibt eine Telefonnummer da, wo die Methode aufgerufen wurde. Unten, nach dem Grün. Okay? Das heißt, das Objekt gibt's und die Telefonnummer ist also so, wie man es haben will. Ja? Würde man was innen erzeugen, a new bicycle, und würde die Telefonnummer, die Referenz nicht übergeben, ja, sondern dann würde die Telefonnummer gelöscht. Das Fahrrad würde irgendwo existieren, aber niemand wüsste, wie man es anruft. Ja? Und dann wird es irgendwann vom Garbage Collector eingesammelt, eingestampft, ja, Schrottplatz. Ja? Weil was keine Telefonnummer hat, tja, was soll man damit anfangen? Das kann sein, dass das irgendwo ist, aber ich komme ja nicht ran. Ja? Das ist also was irgendwo im Off sozusagen hängt. Ja? Gut, das ist das. So. Ist einfach nochmal hier so gesagt auf den Folien. Gut. So, jetzt können Sie sich ja nochmal beschweren und sagen, so grob, ja, also wo haben wir das denn gehabt? Hier zum Beispiel, ja. Do something else, ja. Offensichtlich ist do something else doch eine Methode, denn im objektorientierten Programmieren ist jede Prozedur immer eine Methode, die irgendwo in der Klasse definiert ist und die man eigentlich nur über ein Objekt erstmal aufrufen kann. Also zum Beispiel bei den Bienen haben wir Maya.sting gemacht. Ja? Sehen Sie, mit dem Punkt kam ich an die Fields ran und an die Methoden. Jetzt aber hier for do something else, unten, ja, da steht überhaupt kein Punkt. Ja? Wo wird denn das jetzt aufgerufen? Auf welchem Objekt denn? Ja? Irgendwo ist doch da noch was nicht so ganz koscher. Ja? Und was hier nicht ganz koscher ist, wird hier einfach erklärt. Okay? Das heißt, wenn ich also mein Fahrrad definiere und ich habe hier irgendeine Methode in dem Fahrrad und in der Methode wird jetzt eine andere Methode aufgerufen, dann wird sie implizit immer auf dem Objekt aufgerufen, was gerade in Rede steht. Ja? Also, mein Bauplan sagt mir ja, wie ich ein Fahrrad mache. Und Leute machen hoffentlich viele Fahrräder. Ja? Und auf jedem Fahrrad wird sozusagen die Methode aufgerufen. Und alles, was hier nicht mit einem Punkt extra referenziert ist, wird angenommen und auch immer zu Recht, dass das auf dem Objekt selber ausgeführt wird. Das heißt, wenn das Objekt die Klasse keine Methode Change Cadence hätte mit den entsprechenden Parametern, dann wird es einen Fehler geben. Okay, gut. Das heißt, das kann ich also machen. Und ich kann offene Lungentuberkulose. Was ich auch machen kann, ist natürlich trotzdem von irgendwo außerhalb, ja, kann ich sagen, ich erzeuge mir ein Bike und kann dann, wie wir es hatten, Mayas Ding, Bike Change Cadence machen. Ja. Und wenn ich Bike Some Other Method mache, was passiert dann? Ich habe mein Bike-Objekt, das hat eine gewisse Kadenz. Und dann, wenn ich Some Other Method aufrufe, wird die Kadenz auf 5 gesetzt. Ja? Das heißt, wenn ich auf meinem Bike Some Other Method ausführe, ist bei dem Bike nachher Cadenz 5. Ja? Das heißt also, das ist das Geheimnis, warum man Methodenaufrufe ohne auch das Punkt hat, den Punkt haben kann. Für die Leute, die sagen, oh nee, schon wieder irgendwas Spezielles, für die habe ich einen kleinen Trost. Sie können nämlich sagen, ich will immer, immer, immer die Sachen mit Punkten aufrufen. Und wenn Sie das wollen, soll Ihnen da stattgegeben werden, denn Sie können auf sich selbst mit this sozusagen zeigen. Ja? Das heißt, hier drin, ja, was Sie da programmieren, bezieht sich ja immer auf ein Objekt, was dann mal irgendwann von der Klasse kreiert wird. Auf dem Objekt werden die Methoden ausgeführt, right? Und deswegen ja auch Change Cadence ohne irgendeine Referenz, ohne irgendeinen Punkt, ja? Aber man kann sozusagen, man hat immer, während man über sich redet, die eigene Telefonnummer, ja? Und dann kann ich sozusagen, statt mir jetzt intern nur zu denken, ich könnte mal ein gelbes Hemdchen anziehen, kann ich bei mir selber anrufen und sagen, zieh mal ein gelbes Hemdchen an. Ja? Und der eine Fall wäre einfach change Hemdchen auf gelb und der andere Fall wäre this change Hemdchen auf gelb. This ist also meine eigene Telefonnummer. Okay? Und so können Sie also, wenn Sie das unbedingt wollen, ja, immer mit Punkten auch programmieren. Okay? Also objects may refer to themselves as this. Das ist alles, was hier dahinter steckt. So. Verzeihung. Jetzt nochmal ein bisschen genauer zu diesen Access Modifiers. Ich habe gesagt, die sind für uns nicht wichtig, nur dass Sie es mal gehört haben. Also, public heißt in der Regel, sowohl bei Klassen als auch bei allen möglichen anderen, dass das von jedermann benutzt werden kann. Okay? Das gilt also für die Klasse selbst, wenn die public deklariert ist. Das heißt, jeder kann Objekte dieser Klasse bauen. Jeder kann sie benutzen. Oder wenn es von der Methode steht, heißt es, jeder kann auf dem Objekt, was gerade irgendwo rumschwirrt, diese Methode auch aufrufen. Und wenn es von einem Field ist, heißt es, jeder kann auf dem Objekt, was gerade rumschwirrt, dieses Field zugreifen, auslesen, verändern, damit irgendwas machen. Ja? Private heißt, das kann niemand, das kann nur ich selbst. Ja? Und da war so ein bisschen das Beispiel, naja, was weiß ich, irgendwelche dunklen Geheimnisse, die sie haben. Keine Ahnung, es könnte ein dunkles Geheimnis sein, dass man gerne Gummibärchen isst. Das darf niemand wissen, weil ich bin eh zu fett und darf man nicht wissen. Deswegen ist das zum Beispiel die Zahl der Gummibärchen, die ich horte, meine Privatsachen. Dann deklariere ich das Field als Private. Genauso wie es Verhalten geben kann, das, was Private ist, muss ich Ihnen kein Beispiel nennen, können Sie sich vorstellen. Ja. Dann gibt es aber auch was, wo man sagt, sowohl die Methods oder die Classes oder auch die Fields sind protected. Das ist so viel wie innerhalb der Familie ist alles kein Problem, aber außerhalb bitte nicht weitersagen. Ja? Also das ist so, dass also die Söhne und Töchter, die dürfen das alles wissen, ja? Aber ich selber eigentlich, oder ich selber auch, aber sonst niemand. Das heißt, man kann diese protected Sachen aus der Klasse aufrufen, also und aus allen Objekten von Subklassen auch aufrufen. Okay? Braucht man ziemlich selten. Und wenn man gar keinen Modifier angibt, dann ist es praktisch so ähnlich, ja, so eine Mischung aus public und protected, dass man das innerhalb desselben Packages benutzen kann. Ja? Was ist denn jetzt ein Package? Ja? Ein Package, das haben wir bisher noch nicht gehabt, ist einfach eine Zusammenfassung von Klassen zu einem Paket. Ja? Nicht mehr, nicht weniger. Das dient also der Strukturierung Ihrer Menge von Klassen. Können Sie also ein Package haben, was Numerik macht, ein Package für Grafik, ein Package für Netzwerken und eins für die Produktion von Gummibärchen. In jedem Package sind ganz viele Klassen drin. Okay? Und solche Packages baut man, indem man das so deklariert. Und dann kann man auch wieder über so eine Art Punktnotation auf diese Packages zugreifen. Ja, also zum Beispiel gibt es ein Package, das heißt Java Math. Das heißt, die Packages sind auch wieder hierarchisch angeordnet. Und es gibt unter Java Math noch weitere Unterpackages. Das ist, wenn Sie Methoden und Klassen, sollte ich sagen, Klassen aus der Java Class Library später benutzen, müssen Sie sozusagen genauer sagen, welche Klasse Sie meinen, müssen Sie also das Package auch angeben. Das heißt, man könnte da dann später zum Beispiel, wenn Sie haben in Java Util, ja, das ist ein Unterpackage von Java, da gibt es eine Klasse, die heißt Random, ja, und diese Klasse enthält lauter Methoden, um Zufallszahlen zu erzeugen. Und da kann ich so einen Ausdruck machen wie Java Util Random Horst gleich New Java Util Random. Ja? Und bisher hatten wir immer so Konstrukte wie B Horst gleich New B. Ja? Und Sie sehen schon, das ist einfach nur eine qualifiziertere Annahme von Angabe der Klasse. Ja? Da sagt man noch dazu, in welchem Package die ist. Ja? Das ist aber einfach nur, wenn Sie später mal Classes aus der Library benutzen. Ja? Gut. Okay. Jetzt gibt's noch zwei andere Access Modifier, die auch noch ganz interessant sind, nämlich Static und Final. Abstract interessiert uns nicht, brauchen wir nicht. Ja? Was ist Static? Ich habe es schon mal implizit als Trick benutzt. Ja? Wenn Sie eine Methode oder ein Field in einer Klassendeklaration als Static kennzeichnen, dann sagen Sie, dass dieses Field nicht zu den Objekten gehört, die mithilfe des Klassenbauplans gebaut werden, sondern zum Bauplan zur Klasse selbst. Ja? Es ist also für Fields der Fall, als auch für Methoden. Wie kann man sich das vorstellen? Gehen wir nochmal zum Beispiel vom Hausbauplan zurück. Was ist ein Hausbauplan? Hausbauplan ist ein Blatt Papier, wo draufsteht, wie baue ich ein Haus. Ja? Und dann die Häuser selbst, Haus 1, Haus 2, Haus 3, sind Objekte, die von dem Bauplan gebaut werden. Ja? Die Häuser sind Objects und der Bauplan ist die Klasse sozusagen. Ja? Und in der Klasse sage ich ja, was soll ein Haus haben? Wie viele Wände? Ja? Und was soll ein Haus machen können? Ja? Fields und Methods. Das heißt, wenn ich die Zahl der Wände in der Klasse irgendwie deklariere, hat jedes Haus ein eigenes Field mit der Zahl der Wände. Und Haus 17 kann vielleicht 40 Wände haben und Haus 2 hat nur eine Wand, weil es noch nicht fertig ist. So, Unsinn, 4 Wände, sagen wir. Ja? Gut, jetzt kann ich aber doch an den Bauplan so ein kleines Pappkästchen dran pappen und da meinetwegen ein Stück Schokolade reinpacken. Ja? Dann ist es sozusagen ein Field, aber von dem Bauplan, und das Stück Schokolade ist, klebt irgendwie an dem Bauplan dran. Ja? Und das ist das einfach, genauso wie der Bauplan selber auch ein Verhalten hat. Man kann ihn falten zum Beispiel. Ja? Und im Prinzip kann jedes Haus, ja, das, jetzt hinkt das Beispiel ein bisschen, hat jedes Haus auch ein kleines Kästchen mit einem Stück Schokolade und man kann das Haus dann auch falten. Das heißt, die Objekte können auf die Klassenmethoden auch zurückgreifen. Das macht man aber eigentlich eher ja selten, bis auf einen, bis auf was ich gleich noch erkläre. Ja. However, static heißt, Felder oder Methoden hängen an der Klasse, nicht an den Objekten. Final heißt bei Feldern, dass sie nicht veränderbar sind. Das ist einfach was, wenn Sie Konstanten definieren wollen. Also in der Mathe-Klasse ist die Eulersche Zahl e oder was weiß ich, oder Wurzel 2 oder was auch immer Sie wollen, ist eine Konstante. Da wollen Sie nicht, dass es jemand ändert. Also schreiben Sie final davor. Ja? Bei einer Methode heißt es, man kann sie nicht überschreiben, das kriegen wir gleich. Und bei einer Klasse, wenn Sie da final davor schreiben, man kann keine Subklassen davon ableiten. Diese beiden Dinge brauchen wir eigentlich gar nicht. Bei Fields macht es so ein bisschen Sinn. Das heißt also, Final Class, My Class ist schon mal eine Klasse, die man nicht, wo man keine Subklassen haben darf. Also Sie können nicht was haben wie My Class Special Extends My Class, geht nicht. Ja. Static in some same value for all instances gleich 3, das ist das kleine Stück Schokolade. Kann man in dem Fall nicht ändern und jedes Haus kann halt sagen, ja, wir haben ja noch eine Schokolade. Ja? Aber das gibt's nur einmal. Same value for all instances. Ja? Genauso final int, ja, ist eine Konstante, die ist 5. Ja? Klar, sorry, man kann static int kann man schon ändern. Ja? Also final int constant value gleich 5 kann man nicht ändern. Ja? Das ist aber ein Ding, was am Objekt dranhängt, nicht an der Klasse. Bei dem Schokoladenstückchen kann jedes Haus hingehen und das Schokoladenstückchen essen, dann ist es weg. Aber für ein zweites Haus ist es auch weg. Es gibt's nur einmal, klebt hier an der Klasse. Wogegen die Zahl der Wände, die hat jeder für sich. Ja? So in dem Stil. Deswegen also same value for all instances ist einfach ein Name, der hier im Beispiel vergeben wurde. Und ich kann natürlich auch Kombinationen haben. Static, final, int, ja, ist auch ein konstanter Wert, der für alle Instanzen ist. Das ist also ein Stück Schokolade, was man nicht essen kann, was aber jedes Haus ansehen kann, quasi. Ja? Genauso für Methoden, das überspringen wir jetzt einfach mal. Okay? Da hier wird es nochmal ein bisschen genauer ausgeführt, können Sie sich auch anschauen. Wie gesagt, wir brauchen es eigentlich nicht, es war nur der Vollständigkeit halber. Gut. So, jetzt was wir auch schon implizit gehabt haben, einfach nochmal ein bisschen genauer oder um es nochmal erwähnt zu haben. Man kann Klassen bauen, die eine Methode haben, die die Signatur hat, public static void und ein Array von Strings als Übergabewert hat, ja, und die main heißt. Und das ist einfach eine Methode, die ich einer oder auch mehreren Klassen hinzufügen kann. Und das sind sozusagen Einstiegspunkte. Weil, nehmen wir mal an, Sie haben 50 Klassen definiert und dann haben Sie sie definiert. Peng, schweigen. Ja, passiert ja noch nichts. Ja, ich habe lauter Baupläne, aber wer soll denn was damit machen? Ich kann ja nicht zu einem Bauplan hingehen und sagen, naja, was geht, ja. Doch kann ich doch, nämlich mit dieser Main-Methode. Das heißt, wenn einer dieser Baupläne, der für Bienen zum Beispiel so eine Methode hat, kann ich sagen, hier fang mal an. Und das ist eine Methode, das heißt, da passiert ja auch was. Und da können zum Beispiel jetzt eben verschiedene Objekte erzeugt werden. Das heißt, da beginnt die Welt anzulaufen. Ich mache ein paar Objekte, fange an, deren Verhalten aufzurufen und dieses Verhalten erzeugt wieder neue Objekte und ruft wieder anderes Verhalten auf. Ja. Es ist wie so eine Petrischale. Ja. Vorher ist alles irgendwie so ein bisschen tot und dann gehen sie halt hin, Eppendorf, Peng, Pong und machen was in die Petrischale rein. Bang, dann wächst was. Hoffentlich. Ja. Sorry. Aber ich glaube, bei den Life Sciences ist es eher das Problem, dass zu viel wächst und man eigentlich gerne hätte, dass der geile Wirkstoff die Zellen doch kaputt macht. Leider oftmals nicht der Fall. Ja? So. Jetzt zum Abschluss gibt es noch drei Begriffe, die wir noch machen wollen. Erster Begriff, Overloading. Ja? Wir haben noch bei den Konstruktoren schon gesehen, dass man Methoden haben kann, die gleich heißen, aber verschiedene Zahl von Parametern nehmen oder mal einen Rückgabewert oder mal keinen oder verschiedene Rückgabewerte. Ja? Das heißt, bei den Konstruktoren waren es sozusagen verschiedene Varianten, um ein Objekt zu konstruieren. Ich kann aber auch in einer ganz normalen Methode den gleichen Trick anwenden und kann jetzt zum Beispiel diese Methode do something zweimal haben. Einmal mit der Signatur public int keine Parameter und dann mit der Signatur public int mit einem int-Parameter. Ja? Das heißt, ich überlade sozusagen die Methode. Ja? Es gibt, wenn Sie so wollen, sind es alles verschiedene Methoden, die den gleichen Namen haben. Sie können aber auch sagen, es ist die gleiche Methode in verschiedenen Varianten, in sozusagen überladener Weise. Ja? Das heißt, ich kann dann entsprechend auch mir aussuchen, was ich da aufrufe. Ja? Also ob ich do something jetzt hier mit aufrufe oder do something hier mit aufrufe, ja? Das kann ich mir frei aussuchen, was ich da mache. Ja? Das heißt eben Overloading-Methoden mit demselben Namen, aber einer verschiedenen Signatur. Ja? Gut. Jetzt gibt es neben Overloading auch Overriding. Das ist was anderes. Ja? Overriding heißt, dass ich in einer Subklasse Methoden habe, die den gleichen Namen haben wie eine Methode in der Oberklasse, ja? Die diese also sozusagen überschreiben. Okay? Und um das Überschreiben hinzukriegen und nicht ins Overloading reinzugehen, muss ich natürlich eine Methode mit derselben Signatur haben. Ja? Weil hier beim Overloading ist es ja nicht so, dass die Methode irgendwie die überschreibt, sondern die gibt's ja beide. Und wenn ich in der Unterklasse eine Methode habe, die genauso heißt wie die in der Oberklasse, aber eine andere Signatur hat, dann ist es eher so ähnlich wie Overloading. Wenn ich eine Methode bereitstelle, die gleiche Signatur hat, dann überschreibe ich das, was in der Oberklasse da ist. Und das heißt eben Overriding auf Englisch auch. Okay? Beispiel. Ja? Also wir haben eine Klasse Fahrrad und diese Klasse hat eine Methode SpeedUp und die hat die Signatur public void und ein int-Parameter. Ja? Jetzt Mountainbike ist eine Subklasse von Fahrrad, wissen wir. Und wenn Mountainbike jetzt ein eigenes Speed-Up definieren will, dann kann es das tun und es benutzt dieselbe Signatur. Ja? Das ist Overriding. Wenn es jetzt hier noch einen zweiten Parameter hätte, wäre es einfach eine andere Variante. Das wäre Overloading im Grunde genommen. Ja? Und wenn ich jetzt ein Mountainbike mache und mein Speed-Up hernehme, dann wird natürlich nicht die Methode der Oberklasse ausgeführt, sondern immer die speziellstmögliche, nämlich die von der Unterklasse. Ja? Das ist einfach ein Verhalten. Das heißt also hier in dem Beispiel kommt als Speed hier, wenn ich um 10 beschleunige beim Mountainbike, um 10 Einheiten, kommt nachher ein Speed von 20 raus. Bei einem einfachen Fahrrad würde nur ein Speed von 10 rauskommen, sozusagen. Rauskommen meint jetzt nicht Rückgabe, weil Rückgabe ist ja hier void. So, das ist eben das. Jetzt kann ich aber, statt zu sagen, ich mache alles selbst, ja, und sage, wie ich beschleunige als Mountainbike, ja, Fahrradklappe halten, ich als Mountainbike weiß besser, wie ich beschleunige, kann ich aber auch natürlich den Trick machen und sagen, ich nehme das Beschleunigungsverhalten vom Fahrrad und mache da noch ein bisschen was Eigenes dazu. Das kann ich machen. Das heißt also, indem ich jetzt statt dieser Zeile hier schreibe super zweimal Inkrement, ja, kann ich dieselbe Methode in der Oberklasse ausführen, mit der Methodenimplementierung und dann selber noch was dazu packen. Ja. Werden wir nicht brauchen, nur der Vollständigkeit halber. Ja. Das war Overriding, das bezieht sich auf Objekte. Wenn ich den gleichen Kram mit Static-Methoden mache, ja, habe ich leider keine Chance, die Methode in der Oberklasse zu benutzen, sondern in dem Fall überschreibe ich sie komplett sozusagen. Das heißt, das ist Hiding im Grunde genommen. Das ist eine spezielle Variante von Overriding. Ja? Und Sie können sich logisch durchdenken, warum ich dann eigentlich keine Chance habe, die auch wirklich zu benutzen. Ich kann dann wirklich nur die benutzen, die auch wirklich hier unten ist. Ja? Warum? Weil ich die ja auf der Klasse selber aufrufe. Ja? Und dann komme ich da irgendwie nicht ran. So, jetzt letzter Begriff für heute. Polymorphie. Polymorphism. Okay. Was ist das? Ist das schon wieder was Neues? Gro, ich hasse dich. Nein, ist nichts Neues, haben wir schon mal gehabt. Ja? Und zwar, wenn Sie Mountainbike deklarieren, ja? Und es hat wirklich keine besondere Bedeutung, dass das genauso heißt, nur mit einem kleineren Buchstaben. Das ist einfach eine Programmierpraxis, ja? Sie wollen ein Objekt der Klasse Mountainbike, haben aber keine Ahnung, wie Sie es nennen sollen. Wir haben jetzt spaßeshalber, damit man sich's besser einprägt, die Dinge immer Horst, Heiner, Maya oder sonst wie genannt. Wenn Sie ernsthaft programmieren, vielleicht wollen Sie keine so Spaßnamen haben. Dann ist es eine gute Idee, wenn Sie nur ein Objekt benutzen von der Klasse, dass Sie das genauso nennen wie die Klasse, bloß mit einem kleinen Buchstaben. Das ist sozusagen das Neutralste und legt sofort nahe, was das ist. Wenn Sie das Ding Horst nennen und 500 Zeilen unten sich fragen, was war Horst nochmal? War das ein Mountainbike oder ein Haus? Shit, müssen Sie nachgucken. Wenn Sie es so nennen, haben Sie praktisch die Sache drin. Also, Mountainbike deklariert und gleich schon konstruiert. Das heißt, wir haben Mountainbike gebaut und die Telefonnummer hier an diese Referenzvariable übergeben. Bingo, schön. Jetzt deklariere ich ein Fahrrad, ja, und nenne das auch wieder Klein Bicycle. Und wir wissen ja, wir können Variablen vom Oberklassentyp, ja, auch Referenzen, also Telefonnummern von Objekten der Unterklasse zuweisen. Ja. Das war was wir auch schon benutzt haben in den Programmierbeispielen. Ja. Also im Prinzip, wenn Sie so wollen, ist es folgendermaßen, um nochmal in dem Telefonnummernbeispiel zu bleiben, ja, diese Telefonnummern sind ja irgendwie typspezifisch. Das heißt, die Telefonnummer von einem Mensch ist was anderes als die Telefonnummer von dem Rednerpult. Ja? Das heißt also, Referenzen sind ja getypt. Sie können der Telefonnummer ansehen, ob sie eine von einem Pult ist oder eine von einem Menschen. So, ja? Jetzt kann man sagen, wir haben jetzt ganz spezielle Menschen, nehmen wir mal an, die Dozenten. Ja? Das ist eine Unterklasse von Mensch, obwohl manche das vielleicht verneinen würden. Es ist so. Ja? Und die haben auch spezielle Telefonnummern, also meine 089289, dann die komische Büronummer, das ist eine spezielle Nummer. Ja, haben vielleicht die meisten von Ihnen nicht so eine Nummer. Ja? Und da können Sie schon erkennen, dass wenn das so eine Nummer ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Typ nicht mehr studiert. Ja? Wenn es jetzt eine ganz normale 01791345, ja, das könnte ich sein, es könnten auch Sie sein, ja, weiß man nicht. Okay? Das heißt aber, ich kann natürlich auch so eine 0179-Nummer haben. Das geht ja auch, warum nicht? Das heißt, hier passiert das Gleiche. Eine Variable der Oberklasse wird einfach eine Referenz auf ein Objekt der Unterklasse übergeben. Ja? Und das heißt, wir sind hier sozusagen vielgestaltig. Ja? Das heißt, wenn ich Bicycle deklariere, dann weiß ich gar nicht, das Bild 1, 2, Test, dann weiß ich nicht unbedingt, ob das ein Mountainbike, ein Tandem oder ein gewöhnliches Fahrrad ist. Es kann ziemlich viel sein. Das heißt, 0179-12345, es könnte ein Student sein, könnte aber auch ein Dozent sein. Ja? Wissen wir nicht. Wir können nicht die speziellen Dozentenfunktionen über diese Telefonnummer benutzen, sondern wir können lediglich so allgemeines Zeugs, was jeder Mensch können kann, winken. Ja? Wenn Sie aber die 089289 Büronummer anrufen, da können Sie dann auch so Funktionen benutzen wie lad mich mal auf Piazza ein. Ja? Das können Sie von einem normalen Menschen, wenn Sie irgendwo eine Mobilnummer anrufen, dem können Sie nicht sagen, lad mich mal bei Piazza ein. Da wird der sagen, Piazza, was, geht's noch, spinnst du? Ja? Das heißt, im Prinzip, das ist Vielgestaltigkeit. Das heißt, so eine 0179-Nummer, die könnte auf ziemlich viel zeigen, auf Dozenten, Gefängniswärter, was auch immer. Die haben alle ein spezielles Verhalten, sind alle Subklasse von Mensch. Ja? Und ich weiß es aber nicht. Ja? Das heißt, da ist so eine gewisse Vielgestaltigkeit. Und man kann, wie eben schon gesagt, nur auf die Portion der Felder und Verhaltensweisen zugreifen, die von der Oberklasse definiert ist. Das heißt, wenn Sie eine 0179-Nummer haben, können Sie nicht jeden nach Piazza fragen oder nach schließ mal die Gefängnistür auf. Sie wissen, jeder, der so eine Nummer hat, kann winken, ja, weil es ein Mensch ist. Also können Sie das Verhalten aufrufen, mehr nicht. Ja. Und das ist im Prinzip hier unten in dem Beispiel nochmal gemacht. Also Sie können Gear auf 3 setzen, aber Sie können nicht Seat Hate, was nur in Mountainbike definiert ist, irgendwie zugreifen. Ja, jedenfalls nicht über so eine 0179-Telefonnummer. Sie müssten schon sagen, wenn ich jetzt eine 089289-Nummer, also eine speziellere habe, Mountainbike, da kann ich jetzt Set Height oder Seat Height müsste man hier eigentlich schreiben. Ja, müsste man nochmal ändern. Genau, und ansonsten ist es nämlich Seat Height ist gleich 20. Ja. Gut, ab aktueller Folie. Sowas kann ich dann natürlich machen. Also da kann ich sagen, lad mich in Piazza ein. Okay, weil es die speziellere, nämlich die Unterklasse ist. Okay, gut. Und das betrifft natürlich auch die Frage beim Overriding. Nehme ich jetzt die Sache hier aus der Oberklasse? Ja? Aus der Oberklasse oder aus der Unterklasse? Ja, es hängt davon ab, welche Telefonnummer Sie benutzen. Ja? Also, Sie rufen 0179 an und sagen, wink mal. Da wird ein Mensch einfach so winken. Ja? Dann rufen Sie 089289 an und sagen, wink mal. Geht ja auch, ich bin ja auch ein Mensch. Aber nehmen wir mal an, ich bin ein durchgeknallter Dozent und mache so. Ja? Das heißt, ich wink einfach anders. Kann ich ja machen, das ist Overriding. Okay? Und was jetzt passiert, ob ich irgendwie so winke oder die durchgedrehte Variante, hängt davon ab, welche Telefonnummer Sie benutzen. Okay? Welche Art von Telefonnummer. Okay? Und das ist genau das, was hier im Prinzip nochmal klar gemacht wird. Ja? Und das gilt für die Klassenmethoden im Prinzip genauso. Ja? Gut. Und der Sinn und Zweck ist eben, dass wir, wenn wir einen Programmcode schreiben, der nur Winken braucht, also benutzt, dann ist dem ja egal, ob das ein Dozent oder ein Gefängniswärter ist. Der sagt einfach Mensch, Mensch 1. Und da kann man dann Menschenreferenzen übergeben und der kann die dann winken lassen. Ja? Aber was das genau für ein Mensch ist, ist dem ja an der Stelle egal. Das ist also der Sinn von diesem Polymorphismus. Und das irgendwie ähnlich ist die Geschichte mit den Interfaces. Ja? Wir hatten ja die Interfaces zum Beispiel mit dem kann fliegen oder kann stechen, war glaube ich auch mal in den Beispielen. Ein Interface deklariert ja nur einen Vertrag, welche Methoden da sein müssen, implementiert sie aber nicht. Das heißt, jeder der eine Variable von einem Interface-Typ deklariert, kann sich sicher sein, dass welches Objekt auch immer da dann die Referenz dran übergeben wird, ich kann bestimmtes Verhalten erwarten. Das ist praktisch sehr ähnlich. Gleich. Polymorphie betrifft also in der engeren Fassung Ober-Unterklassengeschichten. Ja? Und da wissen wir, jede Klasse kann nur eine Oberklasse haben, aber jede Klasse kann viele Interfaces implementieren. Ja? So kann also eine Klasse eben ganz verschieden sein. Das ist praktisch sehr ähnlich. So, Frage.
Ja, eine kurze Frage noch, ja. Also mit dem Beispiel mit der Telefonnummer.
Ja.
Wenn ich jetzt so eine ganz allgemeine Telefonnummer anrufe und dann zufällig einen Dozenten erwische,
ja,
und sage, wink bitte.
Ja.
Winkt der dann dozentspezifisch, also so wie der Dozent das eigentlich macht oder wie der Mensch das eigentlich macht?
Gut, also die Frage war eben, ich habe eine allgemeine Telefonnummer, ich weiß nicht, ob dahinter ein Mensch oder ein Dozent ist. Wenn ich winken aufrufe, kommt jetzt das irre Dozentenwinken oder das dezente Menschenwinken? Antwort, es kommt das irre Dozentenwinken. Also immer das Speziellste, was denkbar ist. Richtig. Weil der Sinn und Zweck ist, dass Sie sagen, also der Dozent weiß am besten selber, wie er winkt. Ja? Und das ist was ich an der Stelle auch akzeptiere. Ich überlasse es dem Menschen, das schon zu wissen, wie er jetzt winken will. Ja? Und das benutze ich dann auch in meinem Code. Und das hat dann den Vorteil, dass ich sozusagen ja the real thing kriege im Prinzip. Ja, es ist so, man könnte es auch anders definieren, aber dann würde es vielleicht keinen so einen Sinn mehr machen. Ja?
Bei dem Mountainbike-Beispiel, ja, wenn man jetzt halt bei Mountainbike-Speed ab 5 macht, dann,
ja,
weiß ich die Geschwindigkeit auf 5, oder?
So, also die Frage war, wenn ich bei dem Mountainbike-Speed ab 5 mache, ist doch bei dem Bicycle auch die Geschwindigkeit 5. Gehen wir nochmal hin. Sie sagen mir Stopp, wo hatten wir das? War schon? Hier? Hier? Ah ja, hier unten. Mountainbike Speed ab 5. Ja? Gut, betrachten wir nochmal die Deklaration. Ja? Also wir haben offensichtlich irgendwo ein Bicycle gemacht, nämlich hier oben. Also wir haben ein Mountainbike gemacht. Ja? Und dann haben wir eine Bicycle-Variable deklariert und dem die Telefonnummer vom Mountainbike gegeben. Ja? Jetzt hat also Mountainbike die Telefonnummer vom Mountainbike und Bicycle auch. Ja? Beide haben die Telefonnummer vom Mountainbike. So, und wenn ich jetzt mit der Mountainbike-Telefonnummer rangehe, ja, dann wird die speziellere sozusagen das speziellere Verhalten ausgewählt. Ja? Jetzt bin ich am Überlegen, ob das, was ich Ihnen gesagt habe, stimmt. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Mal kurz in mich gehen. Ja. Was wird dann benutzt? Nee, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht in der Antwort, die ich Ihnen gesagt habe. Ja. Also eigentlich ist es tatsächlich so, ja, gute Frage. Nice, perfekt. Ja. Eigentlich ist es so, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, ich schaue es das nächste Mal nochmal genau nach. Ich glaube, es ist nicht so, wie ich gesagt habe, sondern so, dass wenn Sie die 0179-Nummer wählen, kriegen Sie das Menschenwinken, auch vom Dozenten sozusagen. Und wenn Sie die 089-289-Nummer wählen, dann kriegen Sie das irre Dozentenwinken. Ja? Und das wäre jetzt hier natürlich eben auch die Frage, welche Speed-Up-Methode wird denn jetzt benutzt? Ha, nee, stimmt nicht. Ist doch so. Fuck. Habe ich fuck gesagt? Nein, habe ich nie gesagt. Gut. Nee. Also wir müssen es mal ausprobieren. Das werde ich. Ich kläre es das nächste Mal nochmal. Ja? Ist ein ganz wichtiger Punkt, also Spitzenfragen, vielen Dank. Und ist also schon wesentlich fürs Verständnis. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt. Ja. Gut, ist auch schon das Ende der Stunde, kann man sich elegant mit, ich muss weg aus der Affäre ziehen. Ich kläre das fürs nächste Mal ganz ausführlich. Ja? Dann wiederholen wir auch den Kram nochmal. So, am Ende kommt hier eigentlich, gut, das ist nochmal das Beispiel mit Interfaces und dann haben wir es auch schon geschafft. Ja? Also, ich fasse nochmal zusammen. Was haben wir heute gemacht, was werden wir das nächste Mal und das übernächste Mal noch machen? Also was wir heute gemacht haben, war im Grunde nichts anderes, als das, was wir vorher intuitiv die ganze Zeit irgendwie gemacht haben, einfach nochmal präzise gefasst. Ja? Also von Dozentenseite würde ich ganz blasphemisch sagen, wir haben heute eigentlich nichts Neues gelernt. Wir haben es nur ein bisschen genauer nochmal wiederholt. Das stimmt natürlich nicht, weiß ich, aber man kann, also nur für Ihre Lernorganisation. Ja? Das ist im Prinzip der gleiche Kram, den wir vorher implizit die ganze Zeit schon benutzt haben, bloß jetzt mal genauer. Und was werde ich das nächste Mal machen? Ich werde zu Beginn diesen Kram, der eigentlich beschämend ist, weil genau das ist ja der Kern dessen, was ich erklären wollte, ist also quasi hier leider beschämend, dass es in meinem Kopf gerade Verwirrung gibt, aber gut, kann ja mal passieren. Ja. Werde ich also klären, ganz ausführlich, und wir machen als erstes auch ein Beispiel damit. Ja. Und nächstes Mal werden wir programmieren, und bevor wir programmieren, werden wir ganz kurz noch Rekursion an einem Beispiel machen. Ja. Herr Schlichter hat ja schon Rekursion erklärt. Ja. Wer weiß überhaupt nicht, was Rekursion ist? Finger hoch. Wer hat so ein bisschen eine Wer hat ein bisschen eine Ahnung, was Rekursion ist? Dürfen sich ruhig melden. Ich beschütze Sie vor Ihren Kommilitonen. Also es war dran, oder? Okay, gut. Ein Fiebel, ja, aber es war eins. Gut. Und das werden wir einfach nochmal aufgreifen. Und dann ist auch Schluss. Ja. Also die Exception Handling kommen wir leider nicht mehr dazu. Und in der letzten Stunde, wie gesagt, in der letzten Woche, machen wir Fragestunde. Also nochmal auch an die Damen und Herren an den Rundfunkgeräten zu Hause. Bitte kommen Sie in der letzten Stunde vorbei, wenn Sie wollen. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Ich glaube, meine ursprüngliche Erklärung war richtig. Ja. Aber ohne Gewehr. Ja. Wir klären es. Hallo.
Ja, klar. Ich habe mal beim Übungsblatt 3 die Nummer 2-4 gemacht, aber da steht die Lösung von der 2-3.
Oh, cool. Crazy. So, ne? Wir schauen mal.